ARD.
Hier kommt eine unbequeme Frage. Wenn wir in Europa beim Klimaschutz vorangehen, aber andere nicht mitziehen, sind wir dann nicht am Ende die Blöden?
Das Klima ist ein Weltklima. Das kennt keine Grenzen.
Hat Christian Kullmann vor ein paar Wochen in den Tagesthemen gesagt. Er ist Chef von Evonik, einem großen Chemieunternehmen aus dem Ruhrgebiet.
Und wir sehen doch, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt nicht mitmachen. Und wir sehen doch, dass viele Staaten in Asien, nehmen Sie Indien, nehmen Sie China, überhaupt nicht mitmachen. Also haben deren Industrien, deren Unternehmen uns gegenüber Wettbewerbsvorteile.
Vorteile, weil die europäische Industrie einen CO2-Preis zahlt, während Konkurrenten im Ausland das teilweise nicht müssen. Die EU sieht dieses Problem auch und hat eine Lösung in petto, den CBAM, eine Art Klimazoll. Ab Januar soll der für fairen Wettbewerb sorgen. Lassen sich damit Klima und Wirtschaft schützen? Das klären wir mit Professor Carsten Neuhoff, der seit Jahrzehnten dazu forscht, und mit unserer Korrespondentin in Brüssel.
Das ARD Klima-Update.
Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Arne Schulz. Neue Folgen von uns gibt's jeden zweiten Mittwoch, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Diesmal sind wir einen Tag früher dran, weil morgen Heiligabend ist. Ich habe mir für diese Folge mal aktuelle Umfragen angeschaut. Und da sieht man, dass es nach wie vor eine große Mehrheit für Klimaschutz gibt. Aber viele Menschen in Deutschland sorgen sich auch, dass uns das Wohlstand und Arbeitsplätze kostet. Um diese Sorge und was man dagegen tun kann, geht's heute. Also, wie kriegen wir ehrgeizigen Klimaschutz hin, ohne dass unsere Industrie dabei kaputt geht? So ganz grundsätzlich würde ich ja sagen, da gibt's zwei Lager. Die einen sagen, das Beste ist, wenn wir in Europa beim Klima vorangehen, denn am Ende müssen sich eh alle verabschieden von fossilen Geschäften. Und wenn wir in Europa früh dran sind, können wir später unsere grünen Technologien und unser Wissen in die ganze Welt verkaufen. Die anderen sind skeptisch und sagen, wenn Europa voranprescht und das fossile Geschäft zu schnell aufgibt, übernehmen einfach andere und das hilft dann ja auch niemandem. Zu diesen anderen gehört Christian Kullmann, der Chef des Chemieunternehmens Evonik. Industrieunternehmen fallen unter den sogenannten Emissionshandel. Das heißt, sie dürfen hier nicht CO2 ausstoßen, wie sie lustig sind, sondern die müssen dafür Verschmutzungsrechte erwerben. Das ist der sogenannte CO2-Preis. Aber manche der Industrieunternehmen wehren sich dagegen. In den Tagesthemen hat Kullmann gesagt, dass sein Unternehmen zwar in klimaschonende Technologien investieren will.
Das heißt, wir müssen weniger Ressourcen einsetzen, um eine bessere Produktionsleistung erzielen zu können. Dafür brauchen wir Geld. Wir müssen Geld investieren in Forschung, Geld investieren in neue Technologien. Und dieses Geld, das wir dringend brauchen, jetzt in eine CO2-Gebühr zu stecken, das ist sinnlos. Das ist nicht gut, das kostet Zukunft und deshalb müssen wir das eben vermeiden.
In seiner Branche ist Kullmann damit nicht allein. Viele verweisen auf die Wirtschaftskrise. Und tatsächlich hat die Chemieindustrie in den letzten Jahren 20% ihrer Produktionsmenge verloren. Michael Vassiliadis, Chef der Industriegewerkschaft IGBCE, sagt:
Wenn die Industrien keine Entlastung bekommen, es gibt zwei Dinge, das eine ist der Energiepreis, das zweite ist der CO2-Preis, dann werden wir weitere Schließungen sehen, Verlagerungen ins Ausland. Damit ist dem Klimaschutz nicht geholfen. Wenn wir den Klimaschutz in Europa und Deutschland erfolgreich machen müssen, müssen wir zunächst einmal diese Industrien sichern.
Die Botschaft, die ich daraus höre, ist: erst die Industrie, dann das Klima. Das Problem ist, abwarten kann beim Klima auch teuer werden. Je mehr CO2 wir ausstoßen, desto mehr erwärmt sich die Erde und desto mehr Schäden gibt's durch Naturkatastrophen und Extremwetter. Da sind die Studien sehr eindeutig. Viel besser wäre es deshalb, Wirtschaft und Klima nicht als Gegensätze zu sehen, sondern beides unter einen Hut zu kriegen, Klima und Wirtschaft zu schützen. Und zumindest, wenn es um den Emissionshandel für die Industrie geht, versucht die EU genau das. Sie hält bislang an dem Plan fest, den CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren immer weiter zu verteuern und will die Unternehmen dadurch zu ehrgeizigem Klimaschutz zwingen. Aber damit dann nicht andere irgendwo sonst in der Welt das fossile Geschäft übernehmen, wie Kullmann das befürchtet, ergänzt sie den Emissionshandel durch einen Klimazoll namens CBAM. Ja, Ja, ich glaube, es ist klar geworden, warum das heute ein wichtiges Thema ist, aber auch ein kompliziertes. Und deshalb ist jetzt meine Kollegin Katrin Schmidt zugeschaltet. Die war früher mal Wirtschaftsredakteurin beim NDR in Hamburg. Heute ist sie als Brüssel-Korrespondentin der ARD sehr geübt im Erklären komplizierter Themen. Hi Katrin.
Hi Arne. Freut mich, in eurem Podcast zu sein.
Die Industrie in der EU ist ja schon dabei, ihre Produktion auf klimaschonendere Verfahren umzustellen. Und das muss sie auch tun, weil die EU ihr da schrittweise immer strengere Vorgaben macht. Und das läuft eben ganz stark über den Emissionshandel. Lass uns deswegen mal damit anfangen, Katrin. Also worum geht's dabei konkret?
Ja, also der ganz große Rahmen ist ja erstmal, die EU hat sich das große Ziel gesetzt, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird bis zur Mitte des Jahrhunderts, also bis 2050. Und dafür gibt es natürlich jetzt viele Instrumente. Wir könnten über alles Mögliche reden, was es an Regelungen gibt. Aber ich würde sagen, es gibt ein Herzstück der ganzen Geschichte und das ist mit Sicherheit der Emissionshandel. Also einfach die Tatsache, dass mit dem Emissionshandel die CO2-Verschmutzung, das Ausstoßen, Klima unterschiedlicher Gase einen Preis bekommt und so im Umkehrschluss es natürlich einen Anreiz gibt, das nicht zu tun, also zumindest weniger auszustoßen. Und wir sind ja, Arne, eigentlich auch schon mittendrin in diesem ganzen Prozedere. Also es heißt dann immer ETS1, ist der erste Teil des Emissionshandels, der gilt ja schon. Da ist die Industrie mit drin und der Energiesektor, wo man sagt, wenn dort klimaschädliches Gas ausgestoßen wird, hat das für die Unternehmen bereits einen Preis, zumindest jetzt mal theoretisch. Das Grundprinzip, wenn ich verschmutzen will, muss ich dafür zahlen.
Genau, ich muss sozusagen Verschmutzungsrechte kaufen, ich muss so CO2-Zertifikate kaufen und die haben einen Preis und die sollen in Zukunft eben immer teurer werden. Wie funktioniert das dann?
Naja, also erstmal, wie du sagst, es gibt finanzielle Anreize, vor allem Emissionen dort zu senken, wo es zu den geringsten Kosten möglich ist. Dann macht es nämlich mehr Sinn, da zu senken, anstatt ein teures Zertifikat zu kaufen im Vergleich. Und bislang ist es eben so, dass die Industrie die Zertifikate noch zugeteilt bekommt, zu einem gewissen Maße, also quasi umsonst bekommt. Aber dennoch steckt da schon ein kleiner Anreiz drin, selbst wenn es geschenkt ist, wenn man sagt, ich verbrauche aber weniger, als ich laut dieser Zertifikate in meinem Bereich machen könnte, dann kann ich die ja verkaufen. Damit also doch noch irgendwie ein Geschäft machen, also diese Zertifikate verkaufen. Der Plan ist aber, dass diese kostenlose Zuteilung so langsam ausläuft. Es gibt so ein Ziel, dass die Verschmutzungsrechte bis 2034 gar nicht mehr kostenlos verteilt werden, also sukzessive weniger, sodass also die Daumenschrauben so ein bisschen mehr angezogen werden, kann man sagen. Ich werde mich jetzt sukzessive als Unternehmen kümmern müssen, dass ich halt überhaupt erstmal welche am Markt erwerbe, solche Zertifikate, um dann also ja, CO2-Ausstoß produzieren zu können bei meiner Produktion, was auch immer das gerade ist.
Aha, also das ist auch vielleicht der Grund, warum jetzt Branchen wie die Chemieindustrie sich eben äußern und sagen, Mensch, das könnte doch alles eine ziemlich große Belastung für uns werden, weil bislang gab es eben noch diese kostenlosen Verschmutzungsrechte, das ändert sich jetzt stückweise. Das heißt, da kommt jetzt nochmal deutlich mehr Druck rein in den nächsten Jahren. Und hier sind wir dann im Grunde auch angekommen bei diesem Instrument CBAM. Also, dass die EU sagt, nee, nee, diesen Weg, den wollen wir schon gehen. Wir wollen jetzt auch den Druck auf euch in der Industrie in Europa erhöhen. Aber wir verstehen schon, ihr seid im Welthandel tätig, ihr seid einem Konkurrenzkampf ausgesetzt mit anderen Unternehmen in ganz anderen Teilen der Welt. Und da müssen wir schon auch gucken, dass ihr denen gegenüber keine Nachteile habt. Das ist dieser CBAM. Wofür steht das eigentlich?
Ja, CBAM, das ist natürlich auch wieder so eine schöne EU-Schöpfung, dieses Wort. Das steht für Carbon Border Adjustment Mechanism. Also man könnte es vielleicht am besten so übersetzen, ja, CO2-Grenzausgleich. Ja. Man sagt auch ganz gerne EU-Klimazoll inzwischen, das macht es ein bisschen einfacher. Das meint einfach, es gibt Unternehmen außerhalb der EU, die haben diese Klimaregeln nicht oder noch nicht vielleicht. Sprich, also diese Unternehmen können wahrscheinlich auch aus diesem Grund heraus schon, dass sie diesen CO2-Preis nicht zahlen müssen, günstiger produzieren. Das will man ein Stück weit ausgleichen, zumindest für bestimmte Produkte. Man spricht dann immer von den energieintensiven Produkten, können wir vielleicht gleich noch ins Detail gehen. Dafür soll das ausgeglichen werden, einfach um die Wettbewerbsfähigkeit da ein Stück weit wieder zu leveln, die sonst aufgrund ja, des CO2-Preises schlechter ausfallen würde für die Europäer.
Also wenn ich jetzt ein Chemieprodukt aus China zum Beispiel nach Europa einführen will, dann würde jetzt irgendwie an der europäischen Außengrenze würde dann quasi geguckt, musste der Hersteller da auch schon so einen CO2-Preis zahlen oder musste er das nicht? Wenn er das schon musste, okay, alles gut, wenn die Kosten da genauso hoch waren für Klimaschutz wie bei uns. Wenn aber nicht, dann packen wir da noch was drauf, damit es da quasi gleiche Wettbewerbsbedingungen gibt. Du hast jetzt schon gesagt, das gilt aber gar nicht für alle. Für wen gilt das denn?
Nee, also es gilt erstmal auch nur für bestimmte Waren. Man sagt CO2-intensive Waren. Vor allem sind das Vorprodukte, ne? Weil bei den Fertigprodukten, das ist ein so großer Aufwand, da die Einzelteile zu berechnen. Insofern hat man erstmal mit einem groben Strich gesagt, also pass auf, das geht für Eisen und Stahl, Aluminium, Düngemittel, es gilt für Zement und dann vielleicht so nachgelagerte Produkte wie, also bei Eisen und Stahl vielleicht auch die Schrauben oder bei Aluminium auch die Bleche, Platten, Stangen, sowas. Also wo man relativ einfach, sage ich mal in Anführungszeichen, noch feststellen kann, aha, eine Produktion, dieser und jener CO2-Ausstoß, der da irgendwie anfiel und sei es eben außerhalb Europas. Das heißt, es gilt auch nicht für Kleinstprodukte und Kleinstfirmen. Also die EU hat da einen groben Bereich abgezirkelt, mit dem man jetzt erstmal anfangen möchte.
Okay, ich glaube, ich habe es mir auch ein bisschen einfach gemacht am Anfang, weil ich erstmal gesagt habe, das ist halt so eine Art Schutzschild, ne, um die Unternehmen in der EU zu bewahren. Aber da steckt da eigentlich sogar noch mehr dahinter. Ne? Da gibt es immer dieses Stichwort Carbon Leakage, also das CO2-Ausstoß sozusagen abwandert von einem Ort an den anderen. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, also das ist wahrscheinlich sogar noch ein wichtigerer Punkt, weil er in zweierlei Hinsicht wichtig ist für Klima und für Wirtschaft. Also man will damit natürlich auch verhindern, dass sich jetzt noch weitere europäische Unternehmen denken, naja gut, dann ist es vielleicht für mich doch lohnend. Ich verlagere Teile meiner Produktion ins EU-Ausland auf andere Kontinente, weil ich dort einfach nicht diesen Regeln unterliege. Dem baut man jetzt ein bisschen vor, indem man dann sagt, ja gut, aber wenn du dann wieder in die EU die Produkte liefern möchtest, dann zahlst du ja den Klimazoll. Also das ist so ein kleiner Schutzmechanismus, dass das zumindest nicht aus diesem Grund passiert, dass Produktion verlagert wird und demnach natürlich Arbeitsplätze verloren gingen hier in Europa, Steuereinnahmen etc. Aber es ist eben natürlich auch insofern wichtig, dass man da dem Klima keinen Bärendienst sozusagen erweist, so nach dem Motto, gut gemeint ist schlecht gemacht, dann wird halt dann nicht in Europa produziert, sondern im EU-Ausland und wenn dort die Regeln nicht gelten, wird fürs gleiche Produkt im Zweifel sogar mehr CO2 anfallen. Also dann hat man natürlich auch dem Gesamtklima keinen Gefallen getan. Das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger, wenn nicht der wichtigste Punkt hinter diesem EU-Klimazoll.
Da gibt es ja sogar noch eine zweite Möglichkeit, wie das konkret passieren kann, ne? Also, dass die CO2-Emissionen einfach nur ins Ausland verlagert werden. Und zwar, wenn wir hier in Europa unsere Fabriken umbauen und klimaschonender produzieren, dann brauchen wir ja zum Beispiel auch weniger Erdöl oder weniger Kohle. Das heißt, die weltweite Nachfrage danach sinkt. Und um ihr Zeug trotzdem loszuwerden, gehen die Ölproduzenten oder die, die Kohle abbauen, dann womöglich mit dem Preis runter. Dadurch wird das Öl aber wieder attraktiver und in der Folge könnte dadurch dann außerhalb der EU der Verbrauch hochgehen. Und auch damit wäre ja dann dem Gesamtklima kein Gefallen getan. Also wenn man sich das so klar macht, dann merkt man ja eigentlich, dass es zu kurz greift, einfach nur in der EU strengen Klimaschutz zu machen und gar nicht zu schauen, welche Folgewirkungen das noch so hat. Man muss das große Ganze einfach mitdenken und das tut eben so ein Klimazoll. Aber in der Theorie funktioniert der wunderbar. In der Praxis gibt's aber ja auch an diesem Klimazoll wieder eine Menge Kritik. Wieso denn?
Ja, also es gab schon, würde ich sagen, das ganze Jahr über sehr viel generelle Kritik. Aber um mal so die grundsätzlichen Punkte zunächst zu nennen, wurde halt immer gesagt, naja, das Problem ist jetzt erstmal, ich bestelle als Importeur in Europa jetzt Dinge und mir ist überhaupt noch nicht klar, wie der Preis dieses Klimazolls eigentlich dann genau ausfallen wird. Weil auch eine Übergangsfrist, wie sie es in der EU häufiger gibt, also scharf geschaltet wird CBAM jetzt ab Januar, dann muss ich diese ganze Rechnung als europäisches Unternehmen mitführen. Ich zahle das aber erst Ende 2027 rückwirkend und kenne auch dann erst genau den Preis, weil einfach das System vorher auch noch nicht in der Weise startklar ist, um das jetzt mal vereinfachend zu sagen. Dann ist es so, die Importeure tragen eigentlich auch das Haftungsrisiko, was auch noch nicht so genau beschrieben ist. Was passiert dann jetzt eigentlich, wenn wenn ich keine gescheite Auskunft darüber geben kann, wie viel CO2 jetzt bei diesen, weiß nicht, 3 Tonnen Blechen, die ich da bestellt habe, angefallen ist, weil ich muss mich im Prinzip ja darauf verlassen, was der Lieferant aus China, aus Indien oder vielleicht auch noch ganz anderen und kleinen Staaten, die vielleicht dieses System auch noch überhaupt nicht, sagen wir mal, operationabel machen können bei sich, was die mir dann sagen, was da angefallen ist. Und das macht es auch kompliziert. Also im Handling stellen sich da offensichtlich noch ganz viele praktische Fragen, wo einige Unternehmen sagen, die sind unzureichend beantwortet. Das ist so die Fachfrage. Grundsätzlich, hast du am Anfang schon mal angesprochen, ist es natürlich auch häufig einfach die Tatsache, dass es jetzt teurer wird, ne? Und dass wir ja erleben bei vielerlei Klimaregeln, die vor allem hier in der EU dann letztendlich abgestimmt wurden, dass aus Unternehmenskreisen kommt, können wir das nicht nochmal lassen, können wir es nicht nochmal verschieben und so weiter. Das ist ja auch ein bisschen momentan die allgemeine politische Stimmungslage. Das kommt sicher auch noch dazu.
Obwohl es ja jetzt erst im Januar so richtig losgeht, gibt es schon wieder Ideen in der EU, auch diesen CBAM nochmal zu verändern. Was kommt denn da jetzt?
Ja, also die EU-Kommission hat jetzt gerade ihre Vorschläge präsentiert, wie sie auch Teile dieser Kritik, würde ich sagen, aufgenommen hat und damit ihren Vorschlag also weiterentwickelt und sagt jetzt vor allem, deutlich mehr Waren, deutlich mehr Güter aus dem EU-Ausland fallen jetzt darunter. Also für die würde Klimazoll fällig werden. Ich habe eben gesagt, da ging es hauptsächlich so Aluminium, Eisen, Stahl, Düngemittel. Jetzt hat man also auch noch mal den ganzen Bereich Autoteile und Haushaltsgeräte im Groben und Ganzen damit drunter genommen. Also Kühlschränke, Waschmaschinen sollen alle mit dazugehören. Landwirtschaftsfahrzeuge ist noch so ein anderes Beispiel, was damit runterfällt. Einiges mehr. Also die Liste ist lang geworden. Das ist jetzt noch nicht sicher. Das muss durch die EU-Institutionen, aber es ist natürlich eine ernst gemeinte Reform oder Update dieses Klimazolls. Und auch noch ein wichtiger Punkt wird adressiert. Es haben viele Unternehmen eben auch gesagt, das ist ja alles gut und schön, wenn also Produkte in die EU kommen. Trotzdem stehen wir ja noch so da, dass wenn wir auf andere Märkte wollen, exportieren wollen, haben wir dadurch, dass wir bei unserer Produktion in Europa ja CO2-Preis bezahlt haben, auch noch einen Wettbewerbsnachteil. Wie wird der denn jetzt noch irgendwie mit einbezogen? Und da gibt es jetzt, das sind Vorschläge bisher, das ist noch nicht sicher, aber so ein Plan, dass man sagt, in den Jahren 27, 28 soll also ein Viertel dieser Einnahmen durch den Klimazoll den Unternehmen wieder zugutekommen. Wie genau, kann ich auch noch nicht sagen an der Stelle, um solche Wettbewerbsnachteile auch noch ein bisschen auszugleichen. Also sprich, man baut da viele Brücken, damit der Emissionshandel und damit auch CBAM bei den Unternehmen im Prinzip auf Akzeptanz stößt. Ich denke aber, das wird sich in allem durchsetzen. Also um das nochmal vom Anfang aufzunehmen, es ist im Prinzip das Herzstück. Wenn das nicht funktioniert, kann man davon ausgehen, dass die gesamte grüne Transformation eigentlich schwierig wird. Insofern hängt da wirklich viel daran, dass man das ins Laufen bekommt.
Vielen Dank, Katrin.
Sehr gerne.
Eine Sache wollte ich noch sagen. Katrin ist übrigens auch selbst Podcasterin. In Punkt.eu erklärt sie jede Woche die wichtigsten europäischen Themen. Aktuell geht es zum Beispiel um die Frage, ob die EU eingefrorene russische Vermögen für die Ukraine nutzen sollte. Ich packe euch den Link zum Podcast in die Beschreibungen. Das Herzstück des europäischen Klimaschutzes, hat Katrin gesagt, das ist der Emissionshandel plus eben diese Ausgleichszahlungen an der Grenze. Scheint halt nur irre kompliziert zu sein. Und deshalb, finde ich, kann man ja schon die Frage stellen, ob man das Ganze nicht nochmal in Frage stellen muss, so wie manche aus der Chemieindustrie es fordern. Oder muss man das beibehalten, aber das Ganze eben doch nochmal überarbeiten? Das habe ich mit Professor Carsten Neuhoff besprochen. Er leitet die Abteilung Klimapolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und er forscht schon seit 2 Jahrzehnten zu genau diesem Thema. Hallo Herr Neuhoff, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen.
Guten Morgen.
Wir haben es ja schon erklärt, in den nächsten Jahren kriegt die Industrie immer weniger Gratis-Verschmutzungsrechte. Fabriken müssen dann entweder CO2 einsparen und klimaschonender produzieren oder die müssen eben Geld für Verschmutzungsrechte bezahlen. Heißt das, so oder so wird es teurer? Und kann man da sagen, also an einem Beispiel vielleicht, wie viel?
Ja, wenn Unternehmen Grundstoffe wie Stahl, Zement, Plastik klimaneutral herstellen, dann ist es ein bisschen teurer. Also die Tonne Stahl, die vielleicht im Automobilbereich 1.000 Euro kostet, kostet dann 1.150 Euro mit dem klimaneutralen Produktionsprozess. Das ist viel für den Stahlhersteller. Das ist, wenn ich jetzt nachher das Auto mir anschaue, ein Auto hat eine halbe Tonne Stahl vielleicht, dann sind es 75 Euro mehr, die ein neues Auto kostet für den klimaneutralen Stahl. Also auf die Endprodukte in unserer Gesellschaft gerechnet ist es bei allen so, dass es sehr wenig Kostenanstiege sind. Es sind Kostenanstiege, aber sie tragen über alle Produkte hinweg letztendlich, wenn wir alle Produkte klimaneutral haben, 0,3-0,4% Kostenanstiege. Und wenn wir dann noch Materialeffizienz und Kreislaufwirtschaft stärken, vielleicht noch weniger.
Okay, das heißt also, als Volkswirtschaft insgesamt sagen Sie eigentlich, das kann man schon stemmen, aber für das einzelne Unternehmen kann das eben schon heftig sein, ne, wenn sie dann so viel teurer produzieren müssen. Jetzt gibt es natürlich viele Wege und wir sehen das ja auch, wenn wir das Beispiel Stahlwerke nehmen, wenn wir dabei bleiben, dass dann ja auch der Umstieg in den Fabriken auch in Deutschland zumindest staatlich gefördert wird, ne, die kriegen da große Fördergelder. Ein anderer Weg aber, um diese teurere Produktion irgendwie auszugleichen, ist aber auch dieser CO2-Grenzausgleich. Der reicht aber vielen, gerade zum Beispiel in der Chemiebranche, nicht aus. Wir haben vorhin Herrn Kullmann von Evonik gehört. Der hat gefordert, eigentlich müsste man den Emissionshandel komplett abschaffen, damit eben sein Unternehmen im ausländischen Wettbewerb bestehen kann. Wie sehen Sie das?
Es sind ja zwei Fragen dahinter. Die erste Frage ist, wie kann ich in Europa den Rahmen schaffen, dass die Unternehmen klimaneutral werden können? Gerade im Grundstoffbereich ist es wichtig, dass der regulatorische Rahmen da ist, weil dort die Mehrkosten der Produktion für die einzelnen Unternehmen sonst zu hoch sind für die klimaneutrale Prozesse. Und dann ist die zweite Frage, wie gestalte ich das so aus, dass zwar die Produktion und damit auch die Produkte ein bisschen teurer werden in Europa, aber dass es dadurch keine Wettbewerbsbenachteiligung gegenüber anderen Ländern in der Welt gibt. Dafür ist eher Grenzausgleichsmechanismus, der jetzt schrittweise eingeführt wird, gedacht. Und bei der Ausgestaltung des Grenzausgleichsmechanismus gibt es verschiedene Optionen. Und das, was bisher auf dem Tisch liegt, ist nicht gut geeignet für die Chemieindustrie. Da würde ich zustimmen. Heißt aber nicht, dass wir nicht eine bessere Ausgestaltung nutzen können und damit mit dem Grenzausgleichsmechanismus sicherstellen können, dass wir gute CO2-Preise im Emissionshandel haben können und damit auch den Emissionshandel insgesamt in Europa stärken können.
Okay, also Sie sind klar dafür, diesen Emissionshandel so beizubehalten. Und wir reden auch gleich darüber, wie man denn dann diesen CO2-Grenzausgleich besser gestalten könnte. Aber noch eine andere Idee, die dann manche, sagen wir mal, ein bisschen vorsichtigere Unternehmen aus der Chemiebranche äußern, dass sie sagen, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit immer viele Gratiszertifikate gekriegt. Und könnten wir das denn nicht einfach noch ein paar Jahre verlängern? Könnten wir?
Also wenn wir einfach nur Gratiszertifikate weitervergeben und sonst nichts ändern, dann machen wir das, was wir schon seit 2005 machen. Wir haben den Emissionshandel, die Hersteller bekommen diese freien Zertifikate, sonst passiert nichts. Und es ist auch nicht wirklich viel bei der Emissionsminderung passiert. Also es wurden leichte Effizienzverbesserungen erreicht, aber die großen Schritte, den Umstieg auf klimaneutrale Grundstoffproduktion, der ist bis 2020 gar nicht vorangekommen. Da müssen wir jetzt ran. Das sind 70-80% der deutschen Industrieemissionen, das ist ein Drittel der globalen CO2-Emissionen, die müssen wir adressieren und die werden adressiert. Es gibt Länder wie China, die haben schon die ersten zwei großen klimaneutralen Stahlwerke. Schweden ist das nächste. Wir wollen die Umstellung jetzt auch machen in Deutschland. Das heißt, wir müssen einerseits mitmachen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben in der Zukunft mit unseren Technologien. Aber natürlich brauchen wir es auch, damit wir eben auch diese großen Anteile der globalen CO2-Emissionen vermeiden.
Carsten Neuhoff sagt also nicht nur, dass der Emissionshandel bleiben muss, er betont auch, wie wichtig es ist, dass die CO2-Preise in Europa steigen, und zwar egal, ob man gerade durch die Klimabrille draufschaut oder die Wirtschaftsbrille. Gleichzeitig sieht aber auch Neuhoff offenbar große Schwächen im Klimazoll, so wie er jetzt ist. Das erste Problem, der CBAM gilt, wie wir schon gesagt hatten, längst nicht für alle Produkte, sondern nur für bestimmte Grundstoffe, die noch kaum verarbeitet sind. Und das kann ziemlich unbeabsichtigte Folgen haben. Der Ökonom Clemens Fuß, der hatte da vor kurzem ein Beispiel, was ich ganz eindrücklich fand. Der hat gesagt, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Spanplattenfabrik in Deutschland habe, ich brauche Harnstoff, um diese Platten herzustellen. den kriege ich von außerhalb Europas. Darauf würde jetzt so ein Klimazoll anfallen. Die Spanplatten werden dann bei mir teurer. Und jetzt könnte ich hingehen und sagen, naja, dann verlagere ich einfach meine Fabrik irgendwie zum Beispiel in die Türkei und dann verarbeite ich dort eben den Harnstoff und anderes eben zu Spanplatten. Und dann muss ich diesen Klimazoll nicht zahlen, kann danach dann das in die EU einführen und da fällt dann der Zoll wegen dieser Weiterverarbeitung nicht an. Ist das nicht ein echtes Schlupfloch?
Genau. Also bei den Importen nach Europa ist jetzt gerade ein Reformvorschlag von der Europäischen Kommission zu sagen, wir erfassen jetzt nicht nur Grundstoffe und Grundstoffprodukte, also nicht nur Produkte, bei denen ein einziges Material im Produkt drin ist, sondern da hat die Kommission sich angeschaut, gibt es Produkte, wo die nächste Stufe der Weiterverarbeitung vielleicht durch die höheren Stahlpreise dann benachteiligt ist gegenüber den internationalen Wettbewerbern und dementsprechend auch das Produkt aus der nächsten Stufe der Weiterverarbeitung, also zum Beispiel die Gussformen für einen Motor, dass die dann auch erfasst werden, wenn sie nach Europa importiert werden. So kann man schrittweise diesen Prozess erweitern, hat immer diesen Trade-off dabei. Ich möchte einerseits so weit wie möglich die Wertschöpfungskette erfassen, verpflichte dann aber auch ganz, ganz viele Unternehmen, die vielleicht nur wenige Materialien haben oder kleine Anteile von Materialien, bei ihren Importen zu berichten, wo kommt das Material her, wie wurden all die Komponenten aus den importierten Produkten hergestellt, wie CO2-intensiv sind sie und das alles so zu berichten, dass es verifizierbar ist. Das heißt, ich muss dann irgendwelche Monitoring-Berichte haben, die stimmen, die ich kontrollieren kann, auch von staatlicher Seite. Das ist sozusagen das Nachtunen, das Feintunen, das jetzt gerade vorgeschlagen wurde. Es soll ein bisschen mehr Produkte entlang der Wertschöpfungskette auch erfasst werden.
Also wirklich ja eine total komplizierte Abwägung, wo man dann so den Punkt finden muss, wo man die Vor- und Nachteile sozusagen am besten austariert. Das ist ein Problem, was die EU jetzt eben versucht, nochmal besser anzugehen mit einem Reformvorschlag. Dann gibt es aber ja noch ein weiteres Problem. Ich könnte ja zum Beispiel als ausländisches Unternehmen, irgendwo in Indien zum Beispiel, könnte ich ja auch mehr überlegen, na gut, wenn die jetzt halt schon diesen Klimazoll haben da in der Europäischen Union, dann gucke ich einfach mal und vielleicht habe ich irgendwo, sagen wir mal, einen kleinen Teil meiner Produktion, der ist halt schon grüner und den Rest, der ist weiter komplett abhängig von fossiler Energie und dann nehme ich doch diesen einen kleinen grünen Teil und sage, naja gut, diese Sachen, die gehen dann nach Europa, dann vermeide ich den Klimazoll. Würde ich doch vielleicht so machen, wenn ich so ein indischer Hersteller wäre.
Genau das sozusagen, dieses Resource Shufflings, wird es im technischen Jargon genannt. Wir wollen ja Anreize schaffen, dass in Drittländern Unternehmen klimaneutrale Produktionsprozesse nutzen. Aber es kommt einher eben mit diesem Risiko, dass es bereits bestehende Anlagen auch nutzen. Und ja, ich glaube, das macht einen Unterschied, wenn letztendlich Hersteller in Drittstaaten doch deutliche Kostenvorteile haben, wenn sie eben das gleiche Material nutzen, aber dann in den europäischen Markt verkaufen können, als vermeintlich klimaneutrales Produkt, das keine Abgabe hat.
Also ich sag mal ganz ehrlich, was ich denke. Der Königsweg ist das einfach noch nicht. Und das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend am Ende so einer Folge. Aber manchmal ist es vielleicht einfach so. Und ich glaube, was ich zumindest mitnehme, ist, wie zentral der CO2-Preis für die EU eigentlich ist. Und dass es, wenn er jetzt scharf gestellt wird, unbedingt auch den CBAM, den Klimazoll, braucht. Die EU sollte den also möglichst schnell verbessern. Und Carsten Neuhoff, der hätte da auch konkrete Vorschläge. Ich gehe da jetzt nicht mehr ins Detail, weil auch das nicht unkompliziert ist. Falls aber jemand von der EU hier gerade zufällig zuhört oder falls ihr selbst wirklich euch da noch tiefer eingraben wollt, ich packe euch den Link in die Shownotes. Das war's mit dem ARD-Klima-Update in diesem Jahr. Wenn ihr an Weihnachten oder Silvester mit dem Zug zum Beispiel oder mit dem Auto zu euren Lieben fahrt, dann braucht ihr ja möglicherweise noch mehr Hörstoff. Und da hätten wir den Weltspiegel-Podcast für euch. Die haben immer spannende Themen, wirklich aus allen Erdteilen. Zum Beispiel, wie lebt eigentlich Indiens Elite zwischen Slums und Palästen? Oder ist Ungarn das neue Paradies für Rechte? Oder welche Wege finden ecuadorianische Drogenbanden, um ihr Kokain in den Hamburger Hafen zu schmuggeln? Im Weltspiegel gibt's ein Auslandsthema einmal die Woche, aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und manchmal geht's da auch um Klimaschutz. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch ein schönes und stressfreies Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns, wenn ihr mögt, am 7. Januar wieder. Dann sind wir mit einer neuen Folge zurück. Bis dahin, tschüss.